SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zur Sendung. Schnee und Eis im Morgenverkehr. Vor allem am Bahnhof Lenzburg ging fast nichts mehr, denn dort ist es sonst schon eng. Dann weiter mit Zug. Die SBB muss sich vom Bundesrat rügen lassen. Die Landesregierung fordert bessere Verbindungen zwischen der Zentralschweiz und dem Tessin. Eine Versicherung macht vor, wie Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen geht. In der Finanzbranche allgemein hapert es noch. Immerhin, der Wandel ist im Gang. Und in Kasachstan leben mehrheitlich Muslime und ausgerechnet dort diskutiert man ein Burka-Verbot. Warum, zeigt die Reportage unseres Korrespondenten David Nauer. Was er sonst noch von seiner Reise durch Kasachstan mitgebracht hat, erzählt er dann im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Es war der Morgen, an welchem viele Kolleginnen und Kollegen mit Verspätung zur Arbeit erschienen. Bestimmt sind auch von Ihnen einige auf der Straße oder im öffentlichen Verkehr stecken geblieben. Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang haben Schnee und Kälte im Mittelland für Probleme gesorgt. Besonders prekär war die Situation für Passagiere am Bahnhof Lenzburg. Engpässe sind dort nicht nur dem Wetter geschuldet, sie haben System. Regionalkorrespondent Marco Jacki weiß warum.
Eine Weichenstörung war's, die heute Morgen den Zugverkehr zwischen Zürich und Olten beeinträchtigte. Obwohl auch in Lenzburg die Weichen beheizt sind, ist hier eine ausgefallen. Das spürten Reisende im ganzen Mittelland, vor allem aber die Lenzburger selber. 25'000 Menschen steigen am Bahnhof Lenzburg täglich ein und aus. Schon an normalen Tagen sind das zu viele für den kleinen Bahnhof aus den 1970er Jahren. Heute aber kam es zum Infarkt, wie einer der Reisenden in einem Online-Kommentar schreibt. Das Gedränge der vielen wartenden Menschen war so groß, dass sie in der Bahnhofsunterführung weder vorwärts noch rückwärts konnten. Jene Züge, die trotz Weichenstörung noch gefahren sind, waren zum Teil halb leer, weil die Lenzburger in der Unterführung stecken geblieben sind. Es brauche endlich eine zweite Unterführung in Lenzburg. Das hat erst letzte Woche die Aargauer Regierung bei einem Treffen mit der SBB-Spitze klargemacht. Es ist zwar schon länger geplant, den Bahnhof zu vergrößern. Beim nächsten Bahnausbau will der Bund in Lenzburg 200 Millionen Franken investieren. Doch das könnte noch Jahre dauern. Zuerst muss die SBB andere Grossbaustellen abschließen, bevor sie in Lenzburg eine weitere eröffnen kann. Für die Lenzburger bleibt es deshalb vorerst eng am Bahnhof. Und es dürfte noch enger werden. Die Stadt wächst nämlich schnell.
Marco Jacki zu Lenzburg, wo der Wintereinbruch heute Morgen viele Passagiere stranden ließ. Gefrorene Straßen und Schnee haben auch an anderen Orten in der Schweiz zu teils prekären Verhältnissen geführt. Mehr dazu nun in den Meldungen mit Christian Lüscher.
Auf der Autobahn A1 zwischen Bern und Zürich sperrte die Polizei kurz vor 6 Uhr bei Kriegstetten einen Streckenabschnitt, und zwar für rund eine Stunde. Grund war ein Unfall, in den ein Sattelschlepper und ein Wohnmobil verwickelt waren. Auf der A12 zwischen Vevey und Freiburg steckten Lastwagen infolge des starken Schneefalls fest. Die SBB verzeichnete mehrere Störungen, weil Weichenheizungen den Dienst versagten. Vereinzelt seien auch Türstörungen aufgetreten und wegen des Wetters seien mehr Menschen als üblich mit dem Zug zur Arbeit gefahren. Zudem ist die Linie durch den Gotthard durch eine Fahrleitungsstörung mitten im Tunnel lahmgelegt. Die Züge müssen vorläufig über die Bergstrecke umgeleitet werden. Der Güterverkehr über und durch die Schweizer Alpen hat sich weiter von der Straße auf die Schiene verlagert, allerdings weniger schnell, als sich Umweltschützer der Alpeninitiative erhofften. Das zeigt der neueste Verlagerungsbericht des Bundesrats. Von Sommer 2015 bis zum Sommer dieses Jahres zählte der Bund 5,6% weniger Lastwagen- und Sattelschlepperfahrten. Pro Jahr seien es noch 975.000 gewesen. Das Verlagerungsziel von maximal 650.000 Fahrten bis Ende nächsten Jahres werde nicht erreicht. Anerkannte Flüchtlinge in der Schweiz und vorläufig Aufgenommene dürfen künftig arbeiten, ohne dafür eine spezielle Bewilligung einholen zu müssen. Neu soll es genügen, dass die Aufnahme einer Arbeit gemeldet wird. Dies ist eine der neuen Regelungen, mit denen der Bundesrat das neue Ausländergesetz umsetzen will. Er hat dazu eine Vernehmlassung eröffnet. Außerdem möchte der Bundesrat, dass Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz die Landessprachen vermehrt erlernen. Er will festlegen, welche Sprachkompetenzen für die verschiedenen Aufenthaltsbewilligungen nötig sind. Die Änderungen im Ausländergesetz sollen im Sommer 2018 in Kraft treten, hieß es weiter. Ab Neujahr erhalten viele Schweizer IV-Rentner und Rentnerinnen, die Teilzeit arbeiten, eine höhere Rente. Dies, weil ihr Invaliditätsgrad neu berechnet wird. Auslöser ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, das die bisherige Berechnungsmethode als diskriminierend bezeichnet. Der Bundesrat hat entsprechende Änderungen auf den kommenden 1. Januar in Kraft gesetzt. Von den Änderungen profitieren vor allem Frauen, die nach der Geburt von Kindern ihr Arbeitspensum auswärts reduziert haben. Neu wird bei der Berechnung der IV-Rente die Hausarbeit nämlich höher gewichtet als bisher. In den USA hat der Senat die Abstimmung über die Steuerreform um mindestens 24 Stunden hinausgeschoben. Weil einige republikanische Senatoren mit der Reform eine Erhöhung der Staatsschulden befürchten, war fraglich, ob die Vorlage durchkommen würde. Berechnungen des Budgetbüros im US-Kongress ergaben, dass die nationalen Schulden um rund $1 Billion steigen würden. Kern von Präsident Donald Trumps Steuerreform ist die Senkung der Unternehmenssteuern von 35 auf 20%. Nördlich der australischen Stadt Adelaide ist die weltweit größte Lithium-Ionen-Batterie ans Netz gegangen. Sie wird vom Strom eines Windparks gespeist. Gebaut wurde die Anlage, die mehr als 100 Megawatt Strom liefern soll, vom Elektroautohersteller Tesla. Die riesige Batterie soll gerade im heißen australischen Sommer Stromengpässe überbrücken und das Netz stabilisieren. Im letzten Jahr war es in der Region im Süden Australiens wiederholt zu Stromausfällen gekommen. Das Wetter. Am Nachmittag wechseln sich Wolken und sonnige Abschnitte ab, lokal fällt Schnee. Morgen scheint manchmal die Sonne, im Norden liegt jedoch teilweise zäher Hochnebel, daraus schneit es lokal. Die Temperatur, im Norden gibt es mit zügiger Brise 0 Grad, im Süden wird es 5 Grad warm.
Der Bundesrat klopft der SBB bei der Fahrplangestaltung auf die Finger. Das hat Seltenheitswert. Hintergrund ist die Eröffnung des Gotthard-Basistunnels. Diese bringt zwar eine Zeitersparnis ab Luzern, aber auch schlechtere Verbindungen. Die Zentralschweiz wehrt sich deshalb für mehr direkte Züge. Nun erhält sie Rückendeckung vom Bundesrat. Gaudenz Wacker.
Ungewohnt scharf wird der Bundesrat, wenn es um die SBB-Direktverbindungen ab Luzern ins Tessin geht. Das Fernverkehrsangebot auf dieser Strecke erachte er schlicht als, Zitat, ungenügend, schreibt er in einer Vorstoßantwort. Der Luzerner CVP-Ständerat Konrad Graber, der den Vorstoß eingereicht hatte, kommentiert:
«Ich betrachte es schon als wirklich sehr deutliche Aufforderung, wenn nicht zu sagen eine Schelte an die SBB, jetzt in dieser Frage voranzugehen.»
Es brauche mehr Direktverbindungen durch den neuen Gotthard-Basistunnel ab Luzern. Denn die Passagiere aus der Zentralschweiz, die in Art Goldau auf den Zug aus Zürich umsteigen müssten, hätten meist ein Problem. Und zwar, dass
die Züge, die dann vor allem von Zürich kommen, vollständig überfüllt sind. Ich habe das schon mehrmals selber erlebt. Also dann steht man auf dem Perron und es kommt ein praktisch gefüllter Zug und man findet keinen Platz.
Bei der SBB antwortet Sprecher Reto Scherli auf die Rüge des Bundesrats.
Die SBB berücksichtigt alle Regionen gleich und möchte jeweils für möglichst viele Kunden das Optimum herausholen. Das schaffen wir bei diesem Fahrplanwechsel, indem wir eine neue Direktverbindung einführen.
So bietet die SBB ab Fahrplanwechsel nächste Woche eine neue Direktverbindung ins Tessin am Morgen ab Basel und Luzern. Nur tröstet das Luzernerinnen und Basler nur am Wochenende, denn der neue Direktzug fährt lediglich von Freitag bis Montag. Die SBB wollte diesen Zug ursprünglich täglich anbieten, wurde dann aber vom Bundesamt für Verkehr BAV zurückgepfiffen. Von Montag bis Freitag sei die Strecke zu dieser Zeit für den Güterverkehr reserviert, schrieb das BAV. Das Bundesamt äußert sich heute nicht dazu, verweist aber auf seine Mitteilung vor 2 Monaten. Die SBB sei zuständig für den Fahrplan, schrieb das Amt, also liege es auch in der Kompetenz der SBB, häufiger ab Luzern zu fahren. Wie das gehen soll, dazu äußert sich nun der Bundesrat in seiner Vorstoßantwort ebenfalls. Er bringt ins Spiel, die SBB könne auf einen Zug ab Zürich verzichten und dafür ab Luzern fahren. Für die SBB ist das aber keine Option, wie Sprecher Reto Scherli erklärt.
Ab Zürich, muss man sehen, müssten 300 Personen in Nordgoldau in einen Zug umsteigen, in dem nur 100 Personen sitzen. An Spitzentagen wären es sogar bis zu 600 Umsteiger ab Zürich. Das wäre kundenunfreundlich.
Entspannung bringe die Eröffnung des Generi-Basistunnels, die für Ende 2020 vorgesehen sei. Dann stellt die SBB eine weitere Verbindung ab Luzern in Aussicht.
20 Minuten vor 1, so geht es hier im Rendezvous weiter. Der Schweizer Fußballnachwuchs war auch schon erfolgreicher. Wir fragen, was heißt das für die Nationalmannschaft der Zukunft? Dann Kasachstan fürchtet den Einfluss radikaler Islamisten. Und
es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
Ein einziger Satz stürzte das stabile Deutschland in eine Regierungskrise, geschehen diesen November. Wir blicken zurück in den Worten des Monats kurz vor eins. Zuerst geht es um die Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen, erhält die Zürich ziemlich gute Noten. Der Versicherungskonzern hat von sich aus dafür gesorgt, dass Frauen fast gleich viel verdienen wie ihre Kollegen. Die Lohndifferenz beträgt noch knapp 3%. Dafür erhält die Zürich heute ein Qualitätslabel. Die Versicherung geht mit gutem Beispiel voran und auch andere Unternehmen der Finanzbranche bewegen sich. Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonatti.
Die Finanzindustrie hat nicht den besten Ruf, wenn es um Lohngleichheit und Frauenförderung geht. Das zeigt ein Blick in die schweizerische Lohnstrukturerhebung. Fast 14'000 Franken pro Jahr verdienen Männer bei Banken und Versicherungen mehr als ihre Kolleginnen. Für die gleiche Arbeit mit gleicher Qualifikation in der gleichen Position. Die hohen Lohnunterschiede hätten viel mit der traditionell männlich geprägten Kultur in der Finanzindustrie zu tun, sagt Gudrun Sander, Spezialistin für Gender und Diversity Management an der Universität St. Gallen.
Die Kultur hat sich so etabliert, dass viele Männer einfach zusammenarbeiten. Und wenn jetzt zum Beispiel eben mehr Frauen reinkommen, dann ist es erstmal eine Herausforderung, die Kultur auch entsprechend anzupassen. Und da hat die Finanzbranche, denke ich, gewisse Herausforderungen zu meistern.
Aber Sander beobachtet einen gewissen Sinneswandel in der Branche. Viele Institute wollten gegen außen ein Zeichen setzen, dass sie sich anstrengten, als Arbeitgeber für Frauen attraktiv zu werden. Nicht zuletzt auch die beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse.
Die haben verschiedenste Initiativen im Moment laufen, eigene Programme zum Beispiel für Wiedereinsteigerinnen, wo sie wirklich das mittlerweile auf die strategische Agenda gerückt ist, dass hier Veränderungen gemacht werden.
Die Lohnungleichheit wird am schärfsten von den Gewerkschaften angeprangert. Aber dass in der Finanzindustrie ein Kulturwandel im Gang sei, sagt auch Valérie Boriolisando vom Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse. Ein Grund, die zunehmend internationale Belegschaft bei Banken und Versicherungen.
In diesem Bereich, es gibt auch viele Personen, die von Ausland kommen, die arbeiten in diesem Bereich. Und im Ausland, die Kultur ist ein bisschen anders. Und sie kommen natürlich mit diesem positiven Einsatz gegenüber Lohngleichheit. Und das hat schon eine Wirkung.
Freiwillige Maßnahmen zur Angleichung der Löhne, so wie sie die Versicherung Zürich Schweiz unternommen hat, begrüßt die Gewerkschafterin. Doch das alleine reiche nicht. Denn auch wenn sich viele Unternehmen die Lohngleichheit auf die Fahne schrieben, zu oft bleibe es bei reinen Lippenbekenntnissen.
Wie eine Studie von Sonpatronal gezeigt hat, 3/4 von Unternehmen sagen, sie respektieren die Lohngleichheit. Aber nur ein Drittel hat wirklich verifiziert.
Valérie Boriolisando von Travail Suisse beharrt deshalb auf einer gesetzlichen Verankerung von regelmäßigen und verbindlichen Lohnkontrollen. Das will auch der Bundesrat. Er schlägt im Rahmen des neuen Gleichstellungsgesetzes vor, dass Firmen ab 50 Mitarbeitenden alle 4 Jahre Lohnanalysen durchführen. Die Vernehmlassung läuft. Widerstand kommt nicht zuletzt vom Arbeitgeberverband. Dort heißt es, die statistische Auswertung des Bundes in Sachen Lohndiskriminierung sei unzureichend. Ein staatlicher Eingriff in die Lohnpolitik der Unternehmen sei deshalb nicht gerechtfertigt.
Lorenzo Bonatti. Gegen wen wird die Schweiz an der Fußball-Weltmeisterschaft nächsten Sommer spielen? Die Fans und die Mannschaft warten mit Spannung auf die Auslosung der Gegner. Heute Nachmittag ist es soweit. Um 4 Uhr werden die Kugeln gezogen. Dass die Schweiz zum vierten Mal in Folge an einer WM dabei ist, ist für unser kleines Land ein außergewöhnlicher Erfolg. Die Basis dafür wurde in den Nachwuchsnationalmannschaften gelegt. Diese waren lange Zeit vorne dabei. Allerdings hat sich das nun geändert. Peter Schnieder berichtet.
Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez, Haris Seferovic wurden mit der U17-Nationalmannschaft vor 8 Jahren Fußballweltmeister. Die Nachwuchsarbeit in der Schweiz wurde einst in ganz Europa bewundert und galt auch für die großen Fußballnationen als vorbildlich. Fußballjunioren mit Migrationshintergrund wurden schnell integriert und gefördert. Die gleiche Fußballphilosophie galt für alle Altersstufen. Die U21-Mannschaft mit Jan Sommer, Sherdan Shaqiri, Admir Mehmedi wurde vor 6 Jahren Vize-Europameister. Seither aber blieben die Erfolge aus. In der aktuellen EM-Qualifikation liegt die U21-Mannschaft auf dem zweitletzten Platz. Beunruhigt ist der Verantwortliche des Schweizerischen Fußballverbandes für die Nachwuchsarbeit, Laurent Prince, aber nicht.
Im Fußball geht es darum, dass wir unsere A-Teams, bei den Männern und bei den Frauen, mit Spielern können verstärken. Und für das braucht es die individuelle Ausbildung, die wirklich im Zentrum muss stehen.
Tatsächlich, in der aktuellen A-Nationalmannschaft der Männer gehörten in den entscheidenden Momenten ganz junge Spieler wie Akanji und Zakaria zu den Stammspielern. Im Frauen-A-Team ist der Umbruch nach dem Rücktritt mehrerer Leistungsträgerinnen bis jetzt resultatmäßig auch geglückt. Trotzdem, es ist eine Tatsache, dass der Erfolg bei den Nachwuchsteams ausbleibt. Das habe schon seine Gründe, sagt Laurent Prince.
Wir haben lange eigentlich auch in der Ausbildung immer auf sage jetzt einmal, so ein typisch schweizerische Elemente gesetzt. Das heisst mit Verteidigen, Kollektivverteidigen, Organisation. Und wir haben ein bisschen den Pfad ein bisschen verloren.
Zugunsten der individuellen Förderung der Spieler. Die ist zwar im Einzelnen erfolgreich, geht aber auf Kosten der Nachwuchsteams, die nicht mehr mit der europäischen Spitze mithalten können. Das bringt Laurent Prince auch Kritik ein.
Klar, dass man sich muss erklären auf dem Weg. Und es ist aber auch klar, dass wir nicht sagen, das ist nicht wichtig. Aber ich glaube, wir müssen wirklich beides verfolgen. Und da nicht in Panik verfallen, wenn einmal ein U19 jetzt nicht über eine Hürde kommt als Kollektiv.
Der Fußballverband muss die Balance finden, um erfolgreiche Nachwuchsteams zu haben. Aber er muss auch Ausnahmespieler fördern, die zu Leistungsträgern in der A-Nationalmannschaft werden. Denn es soll weiterhin Spieler geben wie Xhaka, Sommer oder Shaqiri, die mitverantwortlich sind, dass die kleine Nation Schweiz zum vierten Mal in Folge an einer Weltmeisterschaft teilnehmen kann.
Zwölf Minuten vor eins. Wenn es um ein Burka-Verbot geht, denken Sie vermutlich nicht an ein muslimisches Land. Gefehlt. In Kasachstan wird nämlich im Moment genau das diskutiert. Die Kasachen sind in ihrer großen Mehrheit Muslime, leben ihre Religion aber traditionellerweise sehr tolerant. Seit einigen Jahren allerdings sind in der ehemaligen Sowjetrepublik radikale Islamisten auf dem Vormarsch. Deshalb will die Regierung nun Gegensteuer geben. Der Bericht von David Nauer aus der kasachischen Hauptstadt Astana.
Der Muezzin der Nur Astana Moschee hat Dutzende Gläubige um sich versammelt. Es ist ein gewöhnlicher Wochentag nachmittags. Erst 2005 eröffnet, war die Nur Astana Moschee das größte Gotteshaus in Zentralasien. Sie bietet Platz für 5000 Gläubige. Jetzt gibt es in der kasachischen Hauptstadt bereits eine neue, noch größere Moschee. Der Islam boomt in Kasachstan. Die Kommunisten haben die Religion 70 Jahre lang unterdrückt. Der Zusammenbruch der Sowjetunion brachte den Kasachen nicht nur die staatliche Unabhängigkeit, sondern auch eine Rückbesinnung auf traditionelle Werte. Auch Nurman, ein 30-jähriger Jurist, hat erst kürzlich zum Glauben gefunden. Ich habe ein normales weltliches Leben geführt, doch irgendwann merkte ich, dass der Allmächtige, dass Allah die Welt lenkt. Da habe ich angefangen, den Koran zu lesen. Nurman betet regelmäßig in der Nur Astana Moschee. In dem Gotteshaus wird ein verhältnismäßig liberaler Islam gepredigt, wie in allen offiziellen Moscheen Kasachstans. Die autoritäre Staatsführung um Langzeitpräsident Nursultan Nazarbayev hat ein strenges Auge auf die Gläubigen, auch weil sich extremistische Gruppen zunehmend ausbreiten und den Staat destabilisieren könnten. Wie groß die islamistische Szene genau ist, sei schwer zu sagen, sagt der Islamismus-Experte Serik Bisimbaev bei einem Interview in einem Café in Astana. Was er aber beobachte: die Zahl der Verurteilungen für Extremismus wächst. Inzwischen sind es mehr als 100 Fälle pro Jahr. Zudem hat es im vergangenen Jahr in Kasachstan 2 Terroranschläge gegeben mit zahlreichen Toten. Fest steht, die Radikalen sind eine kleine Minderheit im sonst weltlichen Kasachstan. Der Staat versucht, mit dem Sicherheitsapparat gegen sie vorzugehen. Federführend in diesem Kampf ist das Ministerium für Religion. Es hat ein umfangreiches Gesetzespaket ausgearbeitet. Vorgesehen ist unter anderem ein Burka-Verbot. Erkin Ongarbayev ist im Ministerium zuständig für das Projekt. Die kasachischen Frauen haben sich in unserer Geschichte nie verhüllt. Aber ein Teil unserer Muslime ist unter den Einfluss ausländischer Prediger geraten. Sie glauben jetzt, alle, die sich nicht an ihre Regeln halten, seien Feinde des Islam. Sie haben den Dschihad, den Heiligen Krieg, ausgerufen. Wir bekämpfen diese Leute, wenn es geht, mit friedlichen Mitteln. Tatsächlich sind nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Kasachen in den Nahen Osten gefahren. Auf der Suche nach den eigenen religiösen Wurzeln sind sie dort mit ultraorthodoxen Auslegungen des Islam konfrontiert worden und haben diese mit nach Hause gebracht. Aber was soll ein Burka-Verbot bringen? Chefbeamter Ongarbayev erklärt. Das Kleidungsstück, die Burka selber, ist ja nicht schlecht. Aber sie ist ein Ausdruck einer bestimmten Ideologie. Sie ist ein Zeichen, dass sich jemand abgrenzt von der Gesellschaft. Noch ist das Gesetz nicht durchs Parlament. Ongarbayev gesteht ein, dass es gar nicht viele Frauen gäbe in Kasachstan, die sich ganz verschleierten. Er sagt aber, auch in Europa gäbe es ähnliche Gesetze, etwa in Frankreich oder im Kanton Tessin. Man habe die europäischen Erfahrungen genau studiert und sich zum Vorbild genommen. Islamismus-Experte Bisimbaev hält jedoch nicht viel von dem geplanten Burka-Verbot im mehrheitlich muslimischen Kasachstan. Es sei gefährlich, nur auf die äußeren Attribute von Religiosität zu achten. Überhaupt stört sich Bisimbaev daran, wie undifferenziert in Kasachstan über strenggläubige Muslime gesprochen werde. Unter dem Begriff Wahhabiten fasse man alle möglichen Leute zusammen, solche, die einfach sehr religiös seien, genauso wie solche, die möglicherweise gewaltbereit seien. Autoritäre Staaten sind oft intolerant und wollen zentralisiert Regeln erlassen, die für alle gelten. Unsere Regierung propagiert ihre Vorstellung, wie man Religion leben soll und wie nicht. Gleichzeitig orientiert man sich an Europa, möchte ein modernes, offenes Land sein. Der studierte Soziologe Bisimbaev formuliert die Widersprüche, die in Kasachstan aufeinanderprallen, während das Land nach einem neuen Umgang mit seiner Religion sucht.
David Nauer. Unser Korrespondent hat kürzlich eine Reise durch Kasachstan gemacht und erzählt uns, wen und was er dort angetroffen hat und wie das Land zur modernen Volkswirtschaft werden will. Im Tagesgespräch um 1. Der November 2017. Deutschland stürzt in die politische Krise. Simbabwe entledigt sich des greisen Diktators Mugabe. Und der ehemalige Serbenführer Ratko Mladic muss lebenslänglich hinter Gitter. Simon Loy lässt das Wichtigste, und zwar nicht nur aus der Politik, nochmals ertönen.
Ein Gitarrenriff zum Start. Zu Ehren von Malcolm Young. Mit seiner Rhythmusgitarre war er der Herzschlag von AC/DC, jahrzehntelang. Young starb diesen November, 64-jährig, nach langer Demenz. Wer dachte, das war's jetzt mit dieser Berner Regionalfluggesellschaft Skywork, der täuschte sich. Zwar blieben die Flieger ein paar Tage lang am Boden, doch Anfang November ging es weiter. Geld war wieder da, die unbefristete Betriebsbewilligung damit auch. Und die slowenische Adria Airways, die urplötzlich in die Bresche springen wollte, war wieder weg. Und Skywork-Chef Martin Inabnit erleichtert.
Ja gut, Luftkrieg. Das spielt eigentlich gerade auch ein Flugplatz. Das ist überall Blödsinn. Also wenn ihr ein Dorf nehmt, das eine Bäckerei hat, wo ein Auskommen hat und eine zweite Bäckerei kommt, dann ist der Spruch halb konkurrenzbelebt. Das Geschäft ist natürlich ein fertiger Hafenkäse.
Wann ist ein Putsch kein Putsch? Oder kein Putsch ein Putsch?
This is not a military takeover of government.
Grundsätzliche Fragen, die man sich diesen Monat mit Blick auf Simbabwe stellen musste. Plötzlich war das Militär an der Macht. Dementierte jedoch geputscht zu haben, argumentierte einzig mit der Stabilität im Land. Doch Langzeitherrscher Robert Mugabe war eben doch weg vom Fenster und unter Hausarrest. Ein letztes Aufbäumen seinerseits noch in einer wirren Rede zur Nation.
All these matters will be discussed.
Dann war sein Ende besiegelt, nach fast 40 Jahren an der Macht. Sein ehemaliger Stellvertreter Emmerson Mnangagwa übernimmt.
I, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, swear that as President of the Republic of Zimbabwe, I will be faithful.
Bis zu den Neuwahlen im nächsten Jahr. Ein historisches Urteil, aber keine Versöhnung auf dem Balkan.
For having committed these crimes, the chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
Lebenslänglich für den ehemaligen Serben-General Ratko Mladic. Unter seinem Befehl wurde während der Jugoslawienkriege in den 1990er Jahren tausendfach gefoltert, gemordet, vergewaltigt. Die ehemalige Chefanklägerin am Jugoslawien-Tribunal in Den Haag, Gala del Ponte, erfüllt die Verurteilung Mladics mit Genugtuung.
Ich war erstaunt, dass Karadzic nur 40 Jahre bekommen hat. Aber ich habe mir gedacht, Mladic können Sie nicht ausweichen. Die Richter müssen Sie lebenslänglich ihn verurteilen. Und so war es.
Italien gleich zweimal groß in den Schlagzeilen in diesem November. Weil der einst meist gefürchtete Mafia-Boss Italiens, Salvatore Dottorina, gestorben ist im Gefängnis von Parma. Und weil, ja, weil...
Oh, der war auf Weg in den öppna Mål, aber er kommt nicht in Bollen. Da kommen nu på högerkanten in i straffområdet. Det är ett jättebra skottläge där målvakten räddar. Tack Robin, tack Robin, tack Robin.
Die italienische Nationalmannschaft an der WM-Quali gegen Schweden ausgeschieden ist. Nix WM in Russland. Katzenjammer in Italien am Tag danach, auch in dieser Römer Bar. Jetzt müsse man alles neu machen nach diesem Aus der Squadra Azzurra.
Tutto, tutto. Ormai tutto diventa tutto vecchio. Quindi bisogna rinnovare tutto.
Und wäre das alles nicht genug schlimm gewesen, kurz nach dem Ausscheiden verkündet der 39-jährige Torhüter Gianluigi Buffon, dass er aus dem Nationalteam zurücktreten werde. Was der Goalie B, Pedro Lenz, zu diesen Zeilen veranlasst.
Unter Fußballern ist der Goalie immer anders als alle anderen. Und unter den Goalies war Buffon immer anders als alle anderen.
Alles neu? Anders oder doch wie gehabt? Auf jeden Fall lässt die FDP in Deutschland die Sondierungsgespräche zur Jamaika-Koalition platzen.
Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren,
sagt FDP-Parteichef Christian Lindner zur Überraschung vieler nach Stunden des Verhandelns. Auch Kanzlerin Merkel war baff.
Es ist ein Tag mindestens des tiefen Nachdenkens, wie es weitergeht in Deutschland.
Ja, wie geht es denn weiter? Minderheitsregierung, Neuwahlen oder doch wieder eine GroKo, große Koalition aus CDU, CSU und SPD? Sicher nicht, gab SPD-Chef Schulz noch vor ein paar Tagen den Tarif durch.
Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24. September diesen Jahres für den Eintritt in eine große Koalition nicht zur Verfügung.
Doch dann kam Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Auf seinem Amtssitz Schloss Bellevue redete er den Zerstrittenen ins Gewissen.
Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält.
Das ging auch an seinen Parteifreund Schulz. Und siehe da, plötzlich scheint eine GroKo wieder möglich. Schulz allerdings stünde in einem solchen Fall mit abgesägten Hosen da. Womit wir wieder am Anfang wären bei AC/DC.
Der November sozusagen im Ton Raffer von Simon Loi. Es ist gleich eins, gleich im 1. und 4. Kasachstan, das neuntgrößte Land der Welt, will mehr sein als ein Ölland in der Steppe zwischen Russland und China. Unser Korrespondent David Nauer war dort und erzählt gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Christian Lüscher.
Verschneite und vereiste Straßen haben am Morgen teilweise zu prekären Verhältnissen geführt. Auch die SBB meldete Probleme wegen einiger blockierter Weichen und vereister Türen. Zudem sei der Kundenandrang wegen des Schnees größer als üblich gewesen. Der Güterverkehr durch die Schweizer Alpen hat sich weiter von der Straße auf die Schiene verlagert, allerdings weniger schnell als die Alpeninitiative verlangt. Das zeigt der neueste Verlagerungsbericht des Bundesrats. Von Sommer 2015 bis zum Sommer dieses Jahres zählte der Bund 5,6% weniger Lastwagenfahrten. Anerkannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene sollen künftig arbeiten dürfen, ohne dafür eine spezielle Bewilligung einholen zu müssen. Neu soll es genügen, dass die Aufnahme einer Arbeit gemeldet wird. Mit dieser und weiteren neuen Regelungen will der Bundesrat das neue Ausländergesetz umsetzen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.